Welcome back to
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Hallo Martin.
Wie geht es dir?
Danke, mir geht es gut.
Yes.
Mir auch.
Yes, maybe it's the
Vielleicht ist es die Ruhe vor dem Sturm.
Yes. Ja, buchstäblich und bildlich.
Ja, buchstäblich und symbolisch.
Lass uns beten. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammengebracht hast. Wir bitten dich um deinen Segen für unser Gespräch. Erleuchte auch unseren Verstand und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.
Amen. Nun, wir werden heute über Klimawandel, Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben sprechen. Das wird kein Umweltvortrag werden. Wir wollen uns den nächsten Schritt in der großen Saga ansehen. Wir hatten schon eine Vorbereitung auf all die Dinge in der Bibel, die jeder erwartet.
Ja.
Die Möglichkeit, Kaufen und Verkaufen zu kontrollieren, ist innerhalb der letzten Monate schon Realität geworden. Die Kontrolle über das, was du glauben darfst oder nicht glauben darfst, ist auch zu einer Realität geworden. Auch das, was du noch sagen darfst und was nicht, ist Realität geworden.
Ja, auch seiner Überzeugung Ausdruck zu geben, kann
beschnitten,
beschränkt werden.
Absolut. Also besprechen wir, was der nächste Schritt sein könnte. Denn die Sache hat sehr an Fahrt gewonnen und ich glaube nicht, dass gewisse Mächte diese Gelegenheit verstreichen lassen. Tatsächlich haben schon viele gesagt, das ist die große Gelegenheit, als wir kürzlich über den großen Reset gesprochen hatten. Die Bibel warnt uns, dass kurz vor dem Ende die Katastrophen zunehmen werden. Und die Klimaagenda achtet sehr auf Katastrophen und wie sie dazu benutzen, bestimmte Veränderungen im Verhalten der Menschen zu erreichen.
Certain changes in human behavior. So let's look at what.
Sehen wir uns also an, was in der Welt so geschieht. Matthäus 24, Vers 7 sagt: Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Das heißt, es wird global sein und nicht nur lokale Ereignisse. Ethnische Gruppen wenden sich gegeneinander. Wir haben die Black Lives Matter-Bewegung betrachtet. Wir haben all diese Strömungen gesehen, die die Nationen gegeneinander aufbringen und ein Königreich gegen das andere. Wir hören viele Gerüchte über China und USA und auch verschiedene andere Länder, die miteinander im Streit liegen. Und die Wahrscheinlichkeit von Hungersnöten wurde zu einer Realität. Man sagt besonders deshalb, weil die Covid-Krise die Lieferketten unterbrechen kann. Und letztendlich kann das zu Hungersnöten führen. Über Seuchen haben wir wahrscheinlich schon mehr als genug gesprochen. Erdbeben an verschiedenen Orten. All diese Dinge passieren.
Ja.
In einem Ausmaß wie niemals zuvor, nicht wahr?
Ja, mit dieser Intensität.
Ganz genau. Wir haben hier einen Zusammenschnitt von verschiedenen Naturkatastrophen, die sich ereignet haben. Einige davon haben uns persönlich getroffen.
Ja, das Video, das wir zeigen, ist nicht älter als 2 oder 3 Wochen.
Stimmt.
Es ist aktuell und nur ein Bruchteil dessen, was geschieht. Wenn man auf diesen Kanal geht, sieht man, wie viel sich ereignet. Das ist unglaublich, auf der ganzen Welt.
Stimmt, genau. Es ist so unglaublich, was sich momentan international an Katastrophen ereignet. Wir erleben auch einige davon.
Ja, dieser Zyklon, der auf das südliche Afrika trifft.
Ja, er ist schon im Kommen. Beim letzten wurden meine Bäume ausgerissen. Überall waren Äste. Ich dachte, sie würden mir am Kopf hängen bleiben. Fast hätte es das Dach abgehoben.
Ja, heftig.
Und ich habe mich besonders aufgeregt, weil drei Obstbäume bei diesem Sturm den Geist aufgaben. Aber sei es drum. Der Zyklon Shalan traf Mosambik am 29. Dezember 2020 und wir erwarteten den nächsten schon in 2 Tagen nach dieser Aufnahme. Wir bereiten uns also auf das vor, was kommt. Diese Dinge passieren wirklich. Schauen wir rein.
Let's look.
Von Japan über Saudi-Arabien, Manchester in England.
Die Türkei.
Ja, die Türkei.
Es gäbe noch Brasilien, Argentinien und viele andere.
Kälterekorde, Hitzerekorde, alle Extreme, die man sich nur vorstellen kann. Und dieser Zyklon, Eloise, der uns treffen soll. Also, ich werde meine Bäume festbinden. Ich weiß zwar nicht, ob es hilft.
Nein,
wenn nicht, dann kannst du ja nächste Woche, wenn du kommst, versuchen, sie wieder einzupflanzen. Wir haben die ungeheuren Katastrophen. Die Welt wird fragen, stimmt etwas nicht? Gibt es dafür eine Lösung? Gibt es etwas, was wir tun können? Die Bibel sagt, dass es an verschiedenen Orten Erdbeben geben wird. Es gibt zu viele, um sie aufzuzählen. Also nehmen wir nur welche, die sich sehr zeitnah ereignet haben.
Ich habe nur Erdbeben bei Google eingegeben, Enter gedrückt und wir haben uns die ersten beiden herausgenommen, die angezeigt wurden.
Genau. 19. Januar Stärke 6,4. Es betraf Chile und Argentinien, wie man sieht. Eines in Süd Cotabato auf den Philippinen. Und da hatten wir ein Erdbeben der Stärke 7. Diese Dinge geschehen andauernd an verschiedenen Orten. In einer Häufigkeit und Intensität wie nie zuvor. Man kann die Aufzeichnungen über Jahre zurückverfolgen. Die Häufigkeit hat enorm zugenommen. Ja, diese Dinge passieren wirklich. Und zu den Naturkatastrophen kommen noch andere dazu. Es gab einen Stromausfall in Rumänien und der Wochenblick berichtete darüber am 18. Januar. Du hast es für uns ins Englische übersetzt. Fast unbemerkt schrammte Europa am Freitag erneut an einem folgeschweren Mega-Blackout vorbei. Bereits eine Woche zuvor bestand aus ungeklärten Gründen Blackout-Gefahr. Diesmal wurde als Ursache ein Riss im Stromnetz durch eine Störung in Südosteuropa bekannt gegeben. Beängstigend, Great Reset, Autor Klaus Schwab warnte bereits vor einem Großangriff auf die europäische Stromversorgung und bezeichnete ein solches Szenario als Cyberpandemie. Also haben wir reale Pandemien und noch Cyberpandemien. Einige sind vielleicht geplant, weil das Internet gehackt wird, und andere ungeplant. Es ist interessant, wie alles miteinander verflochten ist. Wenn etwas in Rumänien passiert, wird ganz Europa betroffen sein, weil alles integriert ist. Also eine Schwachstelle, ein Glied in der Kette, das wegfällt und man hat ein Problem. Strom, Kommunikation, Wasser und Lebensmittelzufuhr, alles würde zum Erliegen kommen. In den USA gab es das schon, ein paar Mal. Für uns in Afrika ist es nicht so ungewöhnlich. Wir haben ständig Stromausfälle. Ich glaube, dass sich die Leute in Übersee nicht vorstellen können, wie das ist, unter solchen Umständen zu leben. Die Covid-19-Krise würde in dieser Hinsicht als kleine Störung im Vergleich zu einem großen Cyberangriff angesehen werden. Sie beziehen sich ständig darauf, was Schwab dazu zu sagen hatte. Der Macht- und Kontrollverlust in einer großen Region über einen längeren Zeitraum würde schwerwiegende Auswirkungen auf Unternehmen, Regierungen und Gesellschaften im weiten Sinne haben. Man wäre wie ins Mittelalter zurückgeworfen. Was hatte Klaus Schwab tatsächlich alles dazu zu sagen? Hören wir uns doch einfach an.
Eine der aufregendsten und auffälligsten Veränderungen, die durch diese Dynamik verursacht wurde, ist dieser Wandel hin zur umfassenden Digitalisierung. Das ist nicht nur in unserem Berufsleben, sondern auch im Privatleben. Das kam in sehr kurzer Zeit. Und Technologie war der Schlüssel für die Art und Weise, wie wir kollektiv die Covid-19-Krise bewältigt haben. Dieser Paradigmenwechsel zur Digitalisierung hat die Rolle der Cybersicherheit noch stärker zu einem globalen, öffentlichen Gut gemacht. Während der Pandemie waren Cyberkriminelle schnell dabei, die damit verbundene stärkere Nutzung und die zunehmende Verwundbarkeit für sich zu erschließen. Das Weltwirtschaftsforum veröffentlichte kürzlich eine Risikoprognose für Covid-19. Die drittgrößte Sorge der betrachteten Firmen ist die Zunahme von Cyberangriffen. Wir wissen das zwar alle, aber widmen dem erschreckenden Szenario eines umfassenden Cyberangriffs noch zu wenig Aufmerksamkeit, was die Stromversorgung, das Transportwesen oder die Arbeit der Krankenhäuser ja unsere Gesellschaft als Ganzes vollständig zum Erliegen bringen würde. So gesehen wäre die Covid-19-Krise eine kleine Beeinträchtigung im Vergleich mit einem größeren Cyberangriff.
In comparison to a major cyber attack.
In solch einer Situation müssen wir uns dann fragen, wie können wir es zulassen, dass so etwas geschieht, trotz aller Informationen, die wir über die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß eines potenziellen Angriffs hatten.
Was denkst du darüber, Martin?
Nun, wenn ich an die letzte Folge mit den Planspielen denke und an die Szenarien, die sie ausgearbeitet hatten, klingt das fast nach einem Szenario, das sich selbst entwickeln wird.
Dass sie vielleicht einen Probedurchlauf haben, was passieren wird, wenn ein solches Ereignis stattfinden wird?
Wir müssen abwarten, dann werden wir es ja sehen.
Wird die Welt denn vorbereitet sein, wenn es eintritt?
Laut ihm nicht. Er sagt, warum haben wir nicht früher etwas dagegen unternommen?
Nun gut, ganz egal, was dieser oder jener Mann sagen mag. Wir wissen aus der Bibel, dass es Katastrophen geben wird. Eine Zeit der Drangsal, wie es noch keine gab. Und wenn man diese Dinge sieht, ist es der Beginn der Wehen. Aus dem wird eine Moralgesetzgebung kommen, die zum letzten Tropfen wird, der das Fass zum Überlaufen bringen wird. Steuern wir darauf zu?
Ja.
Bist du dir sicher?
Definitiv. Du hattest gerade den Beginn der Wehen erwähnt. Wenn man in die Geschichte zurückschaut, kann man dort schon den Beginn der Wehen sehen. Die Intensität der Wehen zeigt uns an, wo wir uns befinden.
Ja. Weißt du, was mich überrascht? Ich denke, dass wir an dem Punkt in der Geschichte stehen, an dem wir die allergrößte und beste Gelegenheit zur Verkündung der Warnungen von Offenbarung 14 haben. Und ich bin sprachlos, dass so viele Leute einfach schweigen. Die größte Gelegenheit, die Warnungsbotschaft zu verbreiten, weil jeder nach Antworten sucht, was mit der Welt los ist.
Ja.
Gehen wir mit einem kläglichen Fiepen hinaus?
Werden wir nur da sitzen und sagen, keine Sorge, nur die Ruhe.
Das ist nur ein kleiner Zwischenfall am Horizont.
Nein, keine Sorge.
Das überrascht mich total. Ich bin sprachlos. Denn jeder sollte auf die Barrikaden steigen und diese Gelegenheit nutzen, um die Welt zu warnen, was kommt.
Denn jetzt möchte die Welt antworten. Endlich.
Ja.
Es hilft ihnen nichts, wenn man sagt, nein, nein, alles im Normalbetrieb. Nehmen wir doch unsere Bibel und sagen ihnen, nein, die Bibel zeigt uns schon, wohin das führt und was noch kommt.
Ganz genau. Was wollen Sie wegen des Klimawandels unternehmen? Was sind Ihre Pläne? Sehen wir uns einige Ihrer Pläne an. Hier ist ein interessanter Artikel vom 11. Januar 2021, der besagt, ein Projekt von Bill Gates hat zum Ziel, Staub in die Atmosphäre zu sprühen, um die Sonne abzuschirmen. Was könnte dabei schieflaufen? Heutzutage wollen sie ganz schön viel versprühen. Man fragt sich schon, wohin all das Versprühte dann gelangt. Der Milliardär und Microsoft-Gründer Bill Gates unterstützt finanziell die Entwicklung einer Technologie, die die Sonne dimmen soll. Wenn man einmal über das Dimmen der Sonne nachdenkt, ein Vulkanausbruch kann die Temperatur der Erde um 1 Grad reduzieren. Wenn einige zeitgleich ausbrechen oder man diese Technologie verwendet, kann dabei ganz überraschend eine Eiszeit herauskommen, nicht wahr? Und wir sehen ja auch Rekordminusgrade in der Welt.
Oh ja.
Und nicht nur Hitzerekorde.
Ja, man hat schon beides.
Ja, wir haben beides. Haben Sie ein wirkliches Klimamodell, das vorhersagen kann, was passieren wird? Oder ist es ein weiteres Experiment? Das würde möglicherweise das Sonnenlicht aus der Erdatmosphäre hinaus reflektieren und damit einen globalen, kühlen Effekt auslösen. Dieses stratosphärische Experiment der kontrollierten Störung, SCOPEX, das von Wissenschaftlern der Harvard University begonnen wurde, möchte dieses Ergebnis erzielen, indem sie ungiftiges Calciumcarbonat-Staub in der Atmosphäre versprühen. Ein sonnenreflektierendes Aerosol, das die Auswirkungen der globalen Erwärmung ausgleichen könnte. Eine groß angelegte Erforschung der Wirksamkeit solaren Geoengineerings kam wegen Kontroversen für Jahre zum Stillstand. Die Gegner glauben, dass diese Wissenschaft mit unvorhersehbaren Risiken einhergeht, einschließlich extremer Verschiebung diverser Wettergeschehen, ähnlich den Erwärmungstrends, die wir schon erleben. Sie spielen wieder einmal mit der Natur. Wenn man das jetzt mit einer biblischen Sichtweise betrachtet und fragt, wer erschuf denn die Natur?
Nun, das war Gott.
Und hat es nicht akribisch genau funktioniert, wie lange die Erde jetzt auch existieren mag?
Ja.
Ja. In den letzten Momenten wollen wir es jetzt aufwerten und verändern.
Wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ich glaube, dass der Herr in der Bibel sagt, dass diese Dinge schlechter werden. Das ist nur ein weiterer menschlicher Versuch, sich doch irgendwie selbst zu retten.
Die Erde wird zerfallen wie ein altes Kleid. Was bedeutet das denn?
Dinge fangen an, zusammenzubrechen.
Aber es gibt auch dieses Versprechen. Es wird nicht aufhören, Saat noch Ernte, bis das Ende kommt. Nur am Ende selbst wird es größere Katastrophen geben. Umweltschützer befürchten gleichermaßen, dass ein dramatischer Strategiewechsel zur Abschwächung des Klimawandels als grünes Licht für eine fortgesetzte Emission von Treibhausgasen angesehen werden könnte, ohne große oder gar keine Verhaltensänderung im gegenwärtigen Verbrauch oder der Produktion. Es ist schon faszinierend, dass ein Vulkan mehr CO2 in die Atmosphäre ausstoßen kann als die ganze Menschheit zusammen. Könnte man das mindern, wenn eine derartige Naturkatastrophe mehr dazu beiträgt als menschliche Aktivität? All diese Dinge sind interessant, weil die Menschheit versucht, ein Problem zu lösen, von dem Gott sagte, dass es unvermeidlich sein würde.
Richtig.
Hier ist noch ein Artikel aus The Conversation vom 8. Dezember 2020. Das Dimmen der Sonne könnte in Zukunft das Risiko einer Dürre in Kapstadt mindern. Aber es gibt einen Haken. Trotz des kürzlichen leichten Rückgangs aufgrund der Covid-19-Pandemie sammeln sich die Treibhausgase-Emissionen weiterhin in der Atmosphäre an. Man geht davon aus, dass sie wieder ansteigen, sobald die Wirtschaft sich erholt. Radikalere Vorschläge, um die Risiken des Klimawandels zu reduzieren, werden diskutiert. Eine davon ist solares Geoengineering, worüber wir gerade gesprochen haben. Was auch Steuerung oder Veränderung der Sonneneinstrahlung genannt wird. Die am häufigsten vorgeschlagene Technik zur Veränderung der Sonneneinstrahlung beinhaltet das absichtliche Ausbringen von Schwefel-Aerosolen in der Stratosphäre. Eine Schicht der Atmosphäre, die sich ungefähr 15 Kilometer über der Erdoberfläche befindet, um einen dünnen Schleier zu schaffen, der eine kleine Menge des Sonnenlichts zurück in den Weltraum reflektieren würde. Das würde im Gegenzug die Erde abkühlen und die Erwärmung durch Treibhausgase ausgleichen. Im letzten Abschnitt heißt es hier, auch solares Geoengineering würde das Klima nicht zu einem vorindustriellen Zustand zurückbringen. Die Veränderung der Sonneneinstrahlung anzuwenden, um der globalen Erwärmung gegenzusteuern, könnte sogar das Dürrerisiko in Asien, der Sahelzone und in Südamerika erhöhen. Man würde vielleicht ein Gebiet aufwerten und in einem anderen ein Problem schaffen. Wieder eine dieser Unbekannten. Wie gehen wir damit um? Sollen wir eingreifen oder nicht eingreifen? Das ist die Frage. Was können wir vom Geist der Weissagung lernen? Im Dienst für Christus heißt es, in dem letzten großen Kampf zwischen Christus und Satan mit ihren Engeln wird es um das Gesetz Gottes gehen. Das bringt uns zum wirklichen Streitpunkt zurück. Alles andere ist nur Ablenkung.
Ja, man sieht, dass diese losen Enden zu etwas führen.
Ja, wohin führen sie? Über diese Frage wird sich die ganze Welt spalten. Männer in verantwortlichen Stellungen werden den Sabbat nicht nur selbst ignorieren und verachten, sondern von den Kanzeln die Menschen unter Druck setzen, den ersten Tag der Woche zu heiligen. Zur Begründung dieser menschlichen Einrichtungen werden sie sich auf Überlieferung und Gewohnheit stützen. Sie werden die Katastrophen zu Land und Meer, die Stürme, Fluten, Erdbeben und vernichtenden Feuersbrünste als Gottes Gerichte bezeichnen, durch die er sein Missfallen ausdrückt, weil der Sonntag nicht heilig gehalten wird. Ach Martin, ich habe mir eine verschwörungsnahe Webseite angesehen. Da hatten sie neulich ein Gespräch. Und mich erstaunt es zutiefst, wie Menschen denken. Wie sie die Schrift verdrehen. Und zu der Schlussfolgerung kommen, dass wir alle Götter sind. Was ja die erste Lüge in Eden war. Und auch die New Age-Philosophie ist. Viele, die auf diesen Zug aufgesprungen sind, werden sagen, dass wir Götter sind und der wirkliche Feind der Gott des Alten Testamentes ist.
Ja.
Ist das nicht erstaunlich?
So schade.
Der Gott des Alten Testaments und seine Gesetze müssen überwunden werden. Denn Jesus sagt, dass man die Weintrinker und Zöllner und Huren links liegen lassen sollte. Man sollte sie in Ruhe lassen, so wie sie sind. Aber am Ende passiert etwas Interessantes. Das Zeichen seiner Auferstehung, der Sonntag, soll gehalten und gefeiert werden. Sie spielen also das Alte Testament gegen das Neue aus. Statt das Alte Testament als Evangelium im Typus angesehen wird und das Neue Testament das buchstäbliche Evangelium ist. Und dass es darum keinen Unterschied zwischen dem Gott des Alten Testaments und dem Gott des Neuen Testaments gibt. Und Jesus auch nicht kam, um das Gesetz zu ändern. Ganz und gar nicht. Nicht ein Strichlein oder ein Buchstabe vom Gesetz wird vergehen. Und sie bringen das total durcheinander.
Sie sagen, Jesus und der Sonntag schiebt den Gott des Alten Testaments mit seinem Sabbat beiseite.
Ja, und sie werden sagen, der letzte Kampf besteht darin, die Leute loszuwerden, die am Sabbat festhalten.
Am alten Gott und seinem alten Gesetz.
Mir verschlägt es die Sprache, wie sie das verdrehen.
Naja, die neue Art und Weise ist legal.
Aber nicht rechtmäßig.
Weil das Alte Testament das Gesetz enthält.
Wir haben jetzt einen neuen Spruch, mit dem wir herumspielen, nicht wahr? Sie werden die Katastrophen zu Land und Meer, die Stürme, Fluten, Erdbeben und vernichtenden Feuerbrünste, wie wir es in Kalifornien gesehen haben, als Gottes Gerichte bezeichnen, durch die er sein Missfallen ausdrückt, weil der Sonntag nicht beachtet wird. Bis jetzt sagen sie, dass diese Unglücke geschehen, weil Gott verärgert ist. Solches Unheil wird immer mehr zunehmen. Ein Unglück wird dem anderen folgen. Gerade die, die Gottes Gesetz brechen, werden auf die wenigen deuten, die den Sabbat des vierten Gebotes halten und behaupten, dass sie den Zorn Gottes über die Welt bringen. Genau das hatte ich dort gehört. Genau das haben sie gesagt. Und dieser Kampf findet momentan besonders im Denken der Menschen in den Vereinigten Staaten statt.
Momentan mag es vielleicht etwas unzusammenhängend aussehen.
Ja, aber es hängt alles zusammen.
Ja, und es fängt an, zusammenzukommen.
Dieser Betrug ist Satans Mittel, um die Nachlässigen zu umgarnen. Wir haben uns also von einer Ansammlung an Katastrophen zu einer anderen bewegt. Und wir haben schon früher gehört, dass der Klimawandel die Pandemie wie ein Kinderspiel aussehen lassen wird.
Ja.
Als dann wird der große Betrüger den Menschen einreden, dass diejenigen, die Gott dienen, diese Übelstände verursachen. Das habe ich tatsächlich gehört. Und zwar bei diesem Gespräch. Die Seelen, die das Missfallen des Himmels herausgefordert haben, werden all ihr Unglück denjenigen zur Last legen, deren Gehorsam gegen Gottes Gebote den Übertretern ein beständiger Vorwurf ist. Man wird erklären, dass die Menschen durch die Missachtung der Sonntagsfeier Gott beleidigen, dass diese Sünde ein Elend herbeigeführt habe, das nicht aufhören werde, bis man die Heiligung des Sonntags streng einschärfe und dass die, welche die Ansprüche des vierten Gebotes aufrechterhalten und dadurch die Achtung vor dem Sonntag zugrunde richten, das Volk ins Unglück stürzen und seine Wiedereinsetzung in göttliche Gnade und zeitliches Wohlergehen verhindern. Auf diese Weise wird die einst gegen die Diener Gottes vorgebrachte Anklage, und zwar aus den gleichen Gründen, wiederholt werden. Und dann kommt dieses Zitat. Und da Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du, der Israel ins Unglück stürzt? Er aber sprach: Ich stürze Israel nicht ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, damit, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baal nach. 1. Könige 18, 17 bis 18. Und der Menschen Zorn durch falsche Anschuldigungen erregt sein wird, werden sie gegen die Gesandten Gottes ähnlich verfahren wie damals das abtrünnige Israel gegen Elia. Martin, glaubst du, dass sie über Umerziehungslager sprechen werden?
Definitiv.
Wenn sie schon über die Umerziehung der Anhänger Trumps sprechen. Viele dieser Anhänger von Trump machen diese Bemerkung, die ich gerade wiederholte. Denkst du, dass es sich bis zu dieser Stufe entwickeln könnte?
Ja. Bitte erkläre noch einmal, was du gerade gesagt hast.
Ich sagte, dieses Gespräch, das ich gehört habe, ich will es jetzt nicht hier zeigen.
Aber dieses Gespräch ging um Religiöses.
Ja, das war ein religiöses Gespräch.
In diesem Gespräch hieß es, der Gott des Alten Testaments ist der Feind.
Ja, der Feind.
Und Jesus?
Jesus ist derjenige, der diesen Gott des Alten Testaments besiegen wird und dessen Gesetze zerstören wird. Danach wird er sein Reich aufrichten. Und der Sonntag wird dabei eine entscheidende Rolle spielen. Und das waren Leute vom konservativen Lager.
Das wollte ich gern noch einmal klarstellen.
Dieser Zorn wird also zunehmen. Wir haben eine ganz ähnliche Situation. Das war der große Typus und der Antitypus wartet auf uns. Hier ist noch eine Aussage. Dann wird der große Betrüger den Menschen einreden, all ihr Unglück denen anzulasten, deren Gehorsam gegen Gottes Gebote den Übertretern ein beständiger Vorwurf ist. Man wird erklären, dass die Menschen durch die Missachtung des Sonntags Gott beleidigen, dass diese Sünde die Unglücke herbeigeführt haben, die nicht aufhören werden, bis man die Beachtung des Sonntags streng erzwingen werde. Diejenigen, die die Achtung vor dem Sonntag zerstören, verhindern das Wiedereinlagern göttlicher Gnade und zeitlichen Wohlergehens. Auf diese Weise wird die einst gegen die Diener Gottes vorgebrachte Anklage wiederholt werden. Und da Ahab, Elia sah und so weiter. Das haben wir zu erwarten. Ich frage mich, ob Ahab wohl dachte, dass der Klimawandel, den es in seinen Tagen gab, ein Ereignis natürlicher Phänomene war. Denn warum klagte er Gottes Volk an?
Ja, derjenige, der ins Unglück stürzt.
Genau, der das Wohlergehen verhindert. Die Menschheit fängt an, in diese Richtung zu denken.
Das stimmt.
Hier noch ein Zitat aus dem Review and Herald vom 18. März 1884. Der Herr hat in diesen letzten Tagen eine Meinungsverschiedenheit mit seinem bekennenden Volk. In dieser Kontroverse werden Männer in verantwortungsvollen Positionen einen Kurs einschlagen, der dem Nehemia-Gewählten völlig entgegengesetzt ist. Sie werden nicht nur selbst den Sabbat ignorieren und verachten, sondern werden auch versuchen, ihn von anderen fernzuhalten, indem sie ihn unter dem Müll von Brauchtum und Tradition begraben. In Kirchen und großen Versammlungen unter freiem Himmel werden Pastoren das Volk eindringlich ermahnen, dass es notwendig ist, den ersten Tag der Woche zu halten. Es gibt Katastrophen auf See und an Land, und diesen Katastrophen werden zunehmen. Ein Unglück wird rasch über das andere folgen. Man erklärt die kleine Schar der gewissenhaften Sabbathalter zu denjenigen, die durch ihre Missachtung des Sonntags den Zorn Gottes über die Welt bringen. So ist der Ablauf. Das wurde nun schon über 100 Jahre gelehrt, nicht wahr? Wir lesen noch eins. Hier noch etwas Interessantes über die Städte aus Manuscript Releases, Band 3, Seite 314 über Städte. Wenn Gottes bezähmende Hand sich entfernt, beginnt der Zerstörer sein Werk. Dann wird großes Unheil unsere Städte treffen. Geschieht das, weil das Volk nicht den Sonntag hält? Nein, aber weil die Menschen auf dem Gesetz Jehovas herumgetrampelt sind. Der Herr ist langsam zum Zorn. Das sollte im Herzen Dankbarkeit hervorrufen. Der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft, und er lässt gewiss die Böse nicht ungestraft. Der Weg des Herrn ist im Sturmwind und im Ungewitter, und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Ein Zitat aus Nahum. Einige dieser Katastrophen werden sich ereignen, weil die Kraft Gottes sie nicht mehr zurückhält. Andere könnten Gerichte sein. Sogar religiöse Führer werden auf den Zug aufspringen. Der Protestantismus wird der katholischen Kirche die Hand der Bruderschaft reichen. Dann wird es ein Gesetz gegen den bei der Schöpfung eingesetzten Ruhetag geben. Dann wird Gott ein ihm fremdes Werk auf Erden tun. Das fängt auf der Welt zu geschehen an, und wir müssen doch erkennen, wo wir uns im Strom der Zeit befinden, nicht wahr? Hier haben wir Fox Business News vom 20. Januar 2021. Umweltaktivisten drängen auf verpflichtende globale Klimawandelerziehung als Teil des Pariser Abkommens. Wir wissen, dass die Enzyklia des Papstes zum Klimawandel Laudato Si dabei eine herausragende Rolle zu spielen hat. Obwohl wir es immer wieder gesagt haben, wollen wir es nochmal sagen. Der Sonntag ist Teil dieser Enzyklia.
Definitiv.
Absolut. Und ist er nicht eines der Mittel, den Klimawandel zu bekämpfen, indem das Halten des Sonntags verpflichtend war?
Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es Paragraph 237.
Danke, ich bin sehr stolz auf dich. Artikel 12 des Pharisäerabkommens lautet: Soweit angebracht, arbeiten die Nationen dabei zusammen, Maßnahmen zur Verbesserung der Bildung, der Ausbildung, des öffentlichen Bewusstseins, der Beteiligung der Öffentlichkeit und des öffentlichen Zugangs zu Informationen auf dem Gebiet der Klimawandeländerungen zu ergreifen, wobei sie die Bedeutung dieser Schritte für die Verstärkung der Maßnahmen aufgrund dieses Übereinkommens anerkennen. Die Öffentlichkeit muss mit einbezogen werden. Und zwar auf allen Ebenen. Earthday.org, eine US-Gruppierung, die sich selbst als der weltgrößte Rekrutierer für die Umweltbewegung bezeichnet, arbeitet mit Gewerkschaften und Umweltverbänden weltweit zusammen, um sicherzustellen, dass Bildung im Bereich Klimawandel unter dem Pariser Abkommen verpflichtend wird.
Erziehung.
Das fordert der Papst doch, oder?
Ja, eine Umerziehung. Umerziehungslager, der Papst spricht immer wieder über diese Erziehung.
Jedem muss also der Klimawandel nahegebracht werden. Der Planet selbst ruft ums Überleben, sagt Präsident Biden bei seiner Antrittsrede. Das Erste, was er tat, war ja der Wiederbeitritt zum Pariser Abkommen. Ein Ruf, der jetzt nicht verzweifelter oder deutlicher sein könnte. Die Welt bewegt sich also in die von der Prophetie vorhergesagte Richtung. Hier ist ein Artikel vom National Catholic Report, Earthbeat, Geschichten über die Klimakrise, Glauben und Handeln. Darin steht, 2021 scheint ein Jahr zu werden, um verlorenen Boden im Klimawandel wieder gut zu machen. Nun, Martin, Trump verließ das Klimaabkommen. Und doch sagte er, dass die USA mehr in Übereinstimmung mit dem Klimaabkommen unternahm als jede andere Nation. Jetzt sagen sie, sie müssen verlorenen Boden wiedergewinnen, obwohl Trump doch sagte, dass er Boden gut gemacht hatte. Innerhalb der USA bedeutet das einen neuen Präsidenten und eine neue Mehrheit der Demokraten im Kongress, um die 4 Jahre der umweltpolitischen Deregulierung und des Herunterspielens unter Trump als Maßnahmen gegen die zunehmende Klimakrise wettzumachen. Auf internationaler Ebene bedeutet es das Aufholen von verpassten Deadlines nach COP26. Innerhalb der katholischen Kirche bedeutet es, Fahrt zu gewinnen, um eine neue, weitreichendere, tiefergehende Umsetzung der von Papst Franziskus 2017 verfassenden Enzyklia Laudato Si über die Sorge für das gemeinsame Haus anzupacken. Was bedeutet das? Fahrt zu gewinnen, um eine weitreichendere, tiefgehendere Umsetzung von Laudato Si anzupassen.
Es soll alles durchdringen.
Heißt das Sonntagsgesetze?
Ja.
War das nur ein Nebengedanke oder doch ein beachtlicher Bestandteil von Laudato Si?
Ein Bestandteil.
Noch dazu ein wichtiger.
Ruhe für die Erde.
Ganz genau. Als Teil des gegenwärtigen Laudato Si-Jahres plant der Vatikan seinen 3. runden Tisch beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz abzuhalten. Er hat auch ein mögliches Treffen der religiösen Führer im Frühling in Erwägung gezogen. Dieses besondere Jahr soll im Mai mit einer Konferenz und ersten Laudato Si-Preisverleihungen enden, möglichst mit einer von der Enzyklia inspirierten globalen Musikdarstellung. Das ist doch interessant. Ich denke, die machen ein Bildnis und sie werden alle Arten von Musik haben.
In der Ebene von Dura?
Genau. Ich frage mich, ob diese alle Arten von Musik nur gottgefallene Musik sein wird. Also mich überrascht das immer wieder. Wie in dieser Welt Menschen, die sogar erklärte Satanisten sind, Ritter werden. Und die Titel Ritter und Sir und was auch immer erhalten und überhaupt kein Unterschied zwischen denen gemacht wird, die den Teufel nicht nur im Verborgenen anbeten und sogar Lieder für ihn schreiben und denen, die das nicht tun. Das musikalische Rahmenprogramm der Amtsentführung von Joe Biden war auch interessant.
Das stimmt, jetzt wo du es sagst.
Und die Auswahl der Musiker war faszinierend, um es mal so zu sagen. Auch wie sie gekleidet waren. Vermittelte doch gewisse Botschaft. Die Farben. Auch die Farben der Würdenträger, wie beispielsweise die Vizepräsidentin, was sie anhatten, erinnerte irgendwie an das, was Simpson trug. Ich finde das schon sehr interessant. Hat das einen Hauch von Verschwörungstheorien?
Na, vielleicht schon.
Dann reden wir nicht darüber. Zu den Musikbeiträgen sollte es auch die erste Laudato Si-Preisverleihung geben. Was ist das, Martin?
Vielleicht sowas wie Grammy-Verleihung oder dergleichen? Da wird man vielleicht dafür geehrt, wie gut man Laudato Si beachtet.
Wie auch immer. Das Ende des Laudato Si-Jahres wird auch den Anfang einer Laudato Si-Aktionsplattform kennzeichnen. Ich glaube, wir steuern auf einige aufregende Dinge in der Zukunft zu. 2020 mit all seiner Aufregung wird im Vergleich zu dem, was noch kommt, wie ein Spaziergang im Park aussehen, oder?
Oh ja.
Die Plattform, die am 24. Mai starten soll, ist ein Projekt des Dikasteriums für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen. das alle möglichen großen und kleinen katholischen Einrichtungen eingeladen hat, sich zu einer 7-jährigen Reise zu verpflichten, um im Geiste der ganzheitlichen Ökologie von Laudato Si völlig nachhaltig zu werden. Ich hoffe um unseretwillen und um des Planetens willen, dass diese Zeitspanne von 7 Jahren dramatisch verkürzt wird. Das ist zumindest meine Hoffnung. The Guardian berichtet, Biden startet mit dem erneuten Beitritt zum Klimaabkommen gleich durch. Joe Biden ist voller Tatendrang bereit, die Klimakrise schon am ersten Tag als US-Präsident zu bekämpfen, indem er sofort wieder dem Pariser Klimaabkommen beitritt und die Keystone XL Pipeline blockiert, auch wenn Fachleute schon gewarnt haben, dass in seiner Präsidentschaft noch längere und härtere Schlachten für die Umwelt vor ihm liegen. Gleich am ersten Tag wird Joe Biden Pariser wieder beitreten, den Methanausstoß begrenzen und gleich in den ersten Tagen und Wochen viele andere radikale Klimamaßnahmen der Exekutive in Angriff nehmen. Also werden wir einige Durchführungsverordnungen sehen. Nun, Martin, ist es legal oder rechtmäßig?
Legal.
Es ist legal, okay.
Okay.
Martin, kehren wir zum prophetischen Gesamtbild zurück. Unter Trump sah es so aus, als ob es zwischen Rom und den USA ein Zerwürfnis geben würde. Jetzt unter Biden sieht es so aus, als ob diese Wunde verheilt. Vatican News sagt uns am 19. Januar 2021, Zeit, um die Wunden in den Vereinigten Staaten zu heilen. Die Vereinigten Staaten sind immer noch durch die Geschehnisse des 6. Januars bei der Erstürmung des Kapitols erschüttert, die 5 Tote forderte. Deshalb ist es kein Zufall, dass das vom neuen Präsidenten Joe Biden gewählte Thema bei seinem Amtseid Amerika vereint lautet. Machen wir hier unten weiter. Die Vereinigten Staaten müssen diesen unerfüllten Traum von Harmonie und Gleichheit erfüllen. Da spricht Papst Franziskus selbst. Er sagte, dass die Vereinigten Staaten diesen Traum von Harmonie und Gleichheit erfüllen müssen. Ein Traum, der immer relevant bleibt. Er wird in einem Land noch dringender, in dem trotz großer wirtschaftlicher Möglichkeiten Ungerechtigkeit und soziale Konflikte herrschen, die durch die Pandemie noch verstärkt wurden. Deshalb ist es jetzt Zeit, um ein Uns über das Ich siegen zu lassen, um Wunden zu heilen und eine erneute Einheit zu finden, die auf jenen Prinzipien steht, die die amerikanische Demokratie immer erhalten und aus ihr einen Akteur auf der internationalen Bühne gemacht hat. Es ist interessant, dass sie immer diesen Ausdruck gebrauchen, die Wunde heilen. Es geht um eine interne Heilung, aber es ist auch eine Heilung internationaler Beziehungen. Dieses Bewusstsein darf nicht nur ein Lippenbekenntnis bleiben, sondern erfordert, um Fratelli Tutti zu zitieren, eine konkrete Anstrengung auf allen Ebenen. Das gilt heute umso mehr in einer historischen Epoche, in der trotz aller Zentrifugalkräfte und nationaler Interessen die Pandemie dramatisch gezeigt hat, dass niemand allein gerettet wird. Er wiederholt also diese Aussage, dass keiner allein gerettet wird. Man muss eine Gruppenerlösung haben. Martin, ist das biblisch?
Nein.
Überhaupt nicht. Man wird für seine Entscheidungen allein vor dem Richterstuhl stehen. Ich kann mich nicht hinter der Entscheidung eines Papstes, Praleten oder irgendjemand stellen, der für mich entscheiden möchte, was richtig oder falsch ist.
Ja. Trat es nicht in den letzten Wochen immer mehr zutage, wie unsere Entscheidungsfreiheit beschnitten wird?
Ganz genau.
Ich meine damit, dass ich nicht aussprechen darf, wofür ich mich entscheide, wenn es nicht in Übereinstimmung mit dem ist, was nach dem Empfinden des Allgemeinwohls richtig sein sollte. Man darf das nicht sagen.
Genau. Hier haben wir Religious News Services. Sie schreiben, Mit seiner Amtsentführung vollzieht Biden seine Rückkehr zu einem katholischen Washington. Das ist doch eine sehr interessante Aussage, meinst du nicht? Aber als er das Kapitol später verließ, schloss er sich einer viel größeren Gruppe an, eine besondere, aber politische Glaubensgemeinschaft, die die Landeshauptstadt zu einer der aktivsten und leidenschaftlichsten katholischen Zentren macht. Gab es etwa eine Übernahme in den Vereinigten Staaten von Amerika? Der Katholizismus ist die Mehrheitsreligion im obersten Gerichtshof. Ob jetzt katholisch oder nicht, nehmen die Richter mit viel anderer Prominenz aus den juristischen Kreisen der Hauptstadt gewöhnlich an der jährlichen Roten Messe zur Segnung aller Juristen in der Apostel-Matthäus-Kathedrale teil. Dort nehmen sie alle an dieser Feierlichkeit der Messe teil. Die Messe, die übrigens, wie du sicher weißt, ja ein andauerndes Opfer ist. Während es doch von Jesus heißt, dass er ein einziges Opfer gebracht hat, das für immer gilt. Das ist also völlig unbiblisch. Dann veröffentlichte Religion News Service noch eine interessante Information. Joe Bidens Familienbibel ist der Anker für jeden vom Glauben durchdrungenen Amtsantritt. Was hat er denn für eine Familienbibel?
Eine Duane Rames Bibel.
Bist du dir sicher?
Ja.
Der gewählte Präsident Joe Biden plant am Mittwoch, den 20. Januar, auf seine dicke Familienbibel zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigt zu werden. Was jetzt schon stattgefunden hat. Nicht nur dadurch wird die Religion zu einer Facette bei den Aktivitäten rund um die Amtseinführung des zweiten katholischen Präsidenten des Landes. Es ist einfach ein Familienerbstück von der Biden-Seite und jedes wichtige Datum steht darin, sagt Biden bei einem Auftritt in der Late Show with Stephen Colbert im Dezember. Jedes Mal, wenn ich für irgendetwas verteidigt wurde, wurde das mit Datum in der Bibel eingetragen.
The date has been on that and it's inscribed in the Bible. Before the inaugural.
Vor dem Festakt der Amtseinführung wird Reverend Kevin O'Brien, Präsident der Santa Clara Universität und jesuitischer Priester, eine Messe abhalten, die Biden mit einer parteiübergreifenden Delegation am Mittwochmorgen in der Kathedrale St. Matthew besuchen wird. Nun, Martin, hier ist ein Bild von dieser Bibel und darauf steht: Heilige Bibel, Duo Rheims. Die Duo Rheims Bibel ist die jesuitische Bibel der Gegenreformation.
Ja.
Explizit dazu geschrieben, um der Bibel entgegenzuwirken, die aus dem protestantischen Lager kam.
Ja.
Diese Bibel stützt sich natürlich auf die lateinische Vulgata und nicht auf den Textus Receptus wie die protestantischen Bibeln. Und ich frage mich, ob in dieser Bibel vielleicht einige Strichlein oder Buchstaben verändert wurden.
Dann sehen wir es uns doch an.
Ja, schauen wir es uns an. Das ist die Bibel, die Sie zur Schau stellen. Wenn Sie das so öffentlich tun, sagen Sie damit den Protestanten direkt, dass sie sie verdrängt haben, Amerika katholisch gemacht haben und den Protestantismus zerstört haben und auch die eigentliche Grundlage des Protestantismus, die Sola Scriptura ist. Das ist ein Krieg gegen Gottes Wort.
Genau.
Das ist gegen die protestantische Reformation gerichtet.
Ja.
Also sehen wir es uns in Apostelgeschichte 15, 23 in der King James an. Und sie schreiben und sandten durch ihre Hand Folgendes: Die Apostel und die Ältesten und die Brüder an die Brüder, die aus den Nationen sind, zu Antiochien und in Syrien und Cilicien ihren Gruß. Als dieses Konzil zusammenkam, wir haben diesen Text schon früher behandelt, aber wir wollen das hier noch einmal klar machen. Als dieses frühe Kirchenkonzil zusammenkam, entscheiden sie zusammen als Gruppe und schrieben im Namen der ganzen Kirche. An der Entscheidung waren folgende beteiligt: die Apostel und die Ältesten und die Brüder. Dann sandten sie die Grüße an die Geschwister weiter weg und teilten ihre Entscheidung mit. Es war also eine Entscheidung der Kirche. Wenn man Dual Rhymes nimmt, haben sie ein paar Satzzeichen eingefügt. Und sie schrieben und händigten ihnen aus. Die Apostel und Ältesten, das ist ein Strichlein. Die Brüder grüßen die Brüder aus den Heiden, die sich in Antiochien und in Syrien und Cilicien befinden. Indem sie ein Strichlein geändert haben, haben sie etwas, was rechtmäßig war, zu etwas verändert, wovon sie sagen, dass es legal ist, aber eben nicht mehr rechtmäßig. Das kann man noch weiter vergleichen. Nimmt man die NIV, die eines ihrer anderen Meisterwerke ist, obwohl es keiner zugeben will, aber in diesen Komitees saßen auch Jesuiten. Heißt es in Apostelgeschichte 15, Vers 23, sie sandten mit ihnen den folgenden Brief. Die Apostel und Ältesten, jetzt sind es nicht mehr die Brüder, sondern eure Brüder. An die Gläubigen aus den Heiden in Antiochien, Syrien und Cilicien. Das biblische Vorbild, um eine Entscheidung von großer Wichtigkeit zu treffen, muss von den Leitern der Kirche zusammen mit Delegierten der ganzen Kirche angepackt werden. Und dann muss eine Entscheidung gefällt werden. Sie haben es hier zu einer Hierarchie verändert. Apostel und Älteste, die den Brief an die anderen Brüder schrieben. Die NIV macht diesen Hohn auf die Gerechtigkeit komplett und macht ihn formal, indem sie sagen, die Apostel und Ältesten, eure Brüder, was sich jetzt auf die Apostel und Ältesten bezieht.
Ja, genau.
Sie wurden über den Rest erhoben und sie werden zum Gremium, das die Entscheidungen trifft. Denn in der römisch-katholischen Kirche hat man den Papst und das Magisterium, die für alle entscheiden, was diese glauben sollen. Das ist nicht biblisch. Sie haben ein Strichlein geändert, ein Komma, und damit ein völlig anderes, legales Konstrukt geschaffen, das gegen Gottes Gesetz ist. Jede kirchliche Körperschaft, die das Gleiche tut, übertritt das Gesetz. Aber es hat den legalen Anschein, obwohl es unrechtmäßig ist. Okay, das ist eines der Probleme. Diese Bibel, die Dual Rhymes, und alle modernen Bibeln, die dem Beispiel folgen, verändern im Grunde das biblische Konstrukt. Nicht ein Strichlein, noch ein Buchstabe soll irgendwie geändert werden. Und doch haben sie es getan. Nehmen wir ein anderes Beispiel. 1. Mose 3, Vers 15. Das ist das große Versprechen der Erlösung. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Das heißt zwischen dir, Satan und Gottes Kirche. Zwischen deinem Samen, also den Nachfolgern dämonischer Lehren, und ihrem Samen, jenen, die der Bibel folgen. Er wird dir den Kopf zertreten. Wer ist das?
Jesus.
Der Same der Frau. Das ist Einzahl, nämlich Jesus. Er wird den Kopf des Teufels zertreten. Und du wirst ihn, männlich, in die Ferse stechen. Das war die Schlachterbibel oder King James, der große Kampf zwischen Christus und Satan, zwischen den Nachfolgern Satans und den Nachfolgern Christi. Ja, das große Versprechen, dass der Feind vernichtet werden wird, sein Kopf wird zertreten werden. Ja, durch Jesus. Die Dual Rhymes, die jetzt dazu benutzt wird, einen Präsidenten zu verteidigen, sagt: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Diese Frau wird jetzt aus dem biblischen Kontext als die Braut Christi herausgenommen und zu Maria gemacht.
Identification of the bride of Christ as a woman and making it Mary.
Dann heißt es weiter, und deinem Samen und ihrem Samen. Jetzt steht da, sie soll dir den Kopf zertreten und du sollst auf ihre Ferse lauern. Jetzt ist der Krieg nicht mehr zwischen Christus und Satan, sondern zwischen Maria und Satan. Nimmt man aber die okkulte Umkehrung, dann ist es im Grunde ein Krieg gegen Jesus Christus. Wir haben jetzt eine verfälschte Bibel, um es mal so auszudrücken, die ein Präsident benutzt hat, um in sein Amt eingeführt zu werden. Und diese verfälschte Bibel sagt genau das Gegenteil von dem, was die protestantische Bibel sagt. Das ist doch eine ernste Sache. Man kann nicht einfach an einem Strichlein oder einem Buchstaben in der Bibel herumfuschen.
Nein.
Diese Bewegung zum Schutz des Sonntags nimmt weltweit zu. Hier haben wir die Allianz für den freien Sonntag. Mach mit und schütze den Sonntag. Wir hatten das schon einmal gezeigt, aber Sie sagen, dass diese Sonntagsfrage entscheidend für die Zeit ist, in der wir leben.
Ja.
Sie geben zu, dass es Arbeit gibt, die man am Sonntag tun muss. In Krankenhäusern, bei der Polizei, in gewissem Umfang auch in Restaurants und Cafés. Aber am Sonntag sollte es sehr begrenzt werden.
It should be greatly reduced on a Sunday.
Hier haben wir eine Webseite der Evangelikalen in Europa. Sie sagen, wir haben viel vor für das Jahr 2021. Es ist schon interessant, dass das gerade mit den Geschehnissen in Amerika zusammenfällt. Wir nehmen das Jubiläum des Edikts von Kaiser Konstantin von 321 nach Christus zum Anlass, seine und dadurch erstmalige rechtliche Verankerung eines freien Sonntags zu feiern. Am 3. März wird es die erste Feierlichkeit geben. Wir haben das schon früher erwähnt. Sie sagen, wir schützen und schätzen den Wert von allgemein freien Zeiträumen am siebten Tag. Aber der Sonntag ist nicht der siebte Tag. Es ist der erste Tag der Woche. Das heißt, auf dem ökumenischen Kirchentag in Frankfurt werden wir vom 12. bis 16. Mai an mehreren Stellen und Formaten zum Thema freien Sonntag vertreten sein, um es ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Das ist ein ökumenisches Bestreben. Das heißt, alle Kirchen, jede einzelne Kirche, die mit dem Ökumenischen Rat in Verbindung steht, wird mitmachen.
Ich denke, dass es mit dem Jubiläum für die Erde und all diese Bewegung irgendwie zusammentreffen wird, denn der Sonntag ist für die Erde.
Da bringen Sie dann das Klima hinein.
Mit Sicherheit.
Und Laudato Si wird ins Bild eingefügt werden und auch ihre Jubiläumsfeiern. Gibt es eine Bewegung, den Sonntag in den Fokus zu rücken?
Definitiv.
Und wird es Katastrophen und Erdbeben an verschiedenen Orten geben?
Ja.
Und auch Seuchen in diesem Mix?
Die Gewerkschaften machen mit.
Sie sind eines der Mittel, um eine solche Zeit der Bedrängnis herbeizuführen, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat. Denkst du, dass der Weg vorbereitet ist, damit die letzten Ereignisse, wie sie die Prophetie beschreibt, geschehen können?
Definitiv.
Also Martin, ist der Tisch schon gedeckt?
Ja.
Haben wir nicht zum ersten Mal alle Parameter am richtigen Platz, damit dieses Ereignis stattfinden können?
Definitiv.
Was wäre, wenn jemand Sand ins Getriebe streut? Ich denke da an einige interessante Anspielungen von Donald Trump, als er seine letzte Rede am Andrews Luftwaffenstützpunkt hielt.
Ja.
Er sagte, dass gewaltige Dinge geschehen werden. Er nahm die Wirtschaft als Beispiel dafür. Und er sagte, auf ein baldiges Wiedersehen, was zu viel Spekulation geführt hat, vor allem in Verschwörungskreisen, die fast durchdrehen und sagen, dass sich die Ereignisse völlig verändern und von einigen las ich sogar, dass wir die Amtseinführung des 19. Präsidenten der Vereinigten Staaten sehen werden. Wir sind schon viel weiter als 19. Woher haben Sie diese Zahl also? Sie sprechen von der Corporation gegen das Wirkliche, vom Realen gegen die Fiktion und andere interessante Dinge. Aber weißt du was? Komme, was wolle, würde es die Prophetie verändern?
Nein.
Nein, das würde es nicht, denn die Prophetie hat vorhergesagt, was passieren wird, und alles ist schon dafür vorbereitet. Also, ganz egal, welche Überraschungen noch auf dem Weg vor uns liegen, wird es doch die Richtung der Prophetie nicht ändern.
Es wird am Ende immer auf das Gleiche hinauslaufen.
Ja, weil wir es hier mit der Schrift zu tun haben. Und die Schrift kann nicht geändert werden. Sie kann nicht angepasst werden. Gott sagte, siehe, ich habe es euch zuvor gesagt, damit ihr glaubt, wenn es geschieht.
You will believe.
Yes. Ganz genau.
So, I would like
ich möchte gern mit diesem Vers in Lukas 21, Vers 28 abschließen. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Martin, ich glaube, dass wir an der Schwelle großer Ereignisse und großer Bedrängnisse stehen.
Ja, leider.
Kein Kaufen und Verkaufen, große Bestürztheit. Aber wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht.
Ist dieser Vers nicht einer der Gründe, warum wir hier mit einem Lächeln sitzen und über so ernste Dinge sprechen?
Ja, denn es gibt doch so viele deprimierende Dinge in dieser Welt, aber wenn man diesen Glauben hat,
ja,
dass das Leid auf dieser Welt bald vorbei sein wird und es auch keinen Feind mehr geben wird.
Ich warte so sehnlich darauf.
Ich kann es gar nicht
mehr
abwarten.
Wenn dann diese Dinge anfangen zu geschehen, kann man doch gar nicht mehr anders, als mit einem Lächeln darüber zu sprechen.
Jawohl.
Weil man sich freut.
Ja, lass uns beten, dass Gottes Volk aufwacht.
Es ist an der Zeit, dass Gottes Kirche anfängt, den lauten Ruf hören zu lassen.
Ganz genau. Und aufhört, Angst zu haben. Sagt nicht die Bibel, vollkommener Glaube vertreibt die Furcht. Lass uns beten. Himmlischer Vater, du sagst uns, dass wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann sollen wir unsere Häupter heben, denn unsere Erlösung naht. Wir danken dir, dass du uns diese Dinge vorhergesagt hast und wir diese Ereignisse, die heute in der Welt geschehen, einordnen können, die zum Höhe- und Schlusspunkt der Geschichte dieser Welt führen werden. Gib deinem Volk Einsicht, Weitsicht und den Eifer, doch jetzt die Erlösungsbotschaft im Kontext der drei Engel zu predigen, solange noch Tag ist.
While the day still lasts, because the night
denn die Nacht kommt und auch der Tag. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.
Amen.